SWR 2 Tandem
mit Elinor Krogmann. Die Schweiz, beschaulich, wohlhabend, sicher, so ist das Klischee. Die Journalistin Sibylle Elam kennt die Schweiz besser, denn sie ist vor 71 Jahren in Zürich geboren, als Kind jüdischer Eltern. Vater und Mutter waren Flüchtlinge, die Ende der 30er Jahre aus Deutschland und Österreich nach Zürich gekommen waren und dort dem Holocaust entkamen. Und nun hat Sibylle Elam die frühen Jahre ihrer Eltern in der Schweiz recherchiert und auch was mit den anderen Familienmitgliedern der beiden jüdischen Familien passierte. Guten Abend, Frau Elam.
Guten Abend.
Frau Elam, Sie sind auf Spurensuche gegangen. Warum haben Sie sich dazu entschlossen? Was war da der Anlass?
Der Anlass waren die Briefe, die ich nach dem Tod meiner Mutter gefunden habe. Ich wusste nichts von der Existenz dieser Briefe. Ich fand ein Packen mit 52 Briefen und Postkarten der Großeltern, bei denen meine Mutter aufgewachsen ist, aus den Jahren 37 bis zur Deportation der Großeltern 1942. Dann fand ich aber auch Briefe des leiblichen Vaters meiner Mutter, Briefe des Bruders meines Vaters, der nach Belgien emigriert war, eine Zeit lang im französischen Lager Gurs in den Pyrenäen inhaftiert war, und einen Brief des Vaters meines Vaters.
Das heißt, das waren Briefe, die die dramatische Situation der jüdischen Bevölkerung, jüdischer Flüchtlinge auch deutlich gemacht haben?
Ja, die Dramatik war aber eigentlich nicht explizit vorhanden. Das war eben für mich das Interessante oder das Erstaunliche. Es wurde viel geschrieben, aber wenig Dramatisches gesagt über die Lage, über ihre eigene Lage, haben die Großeltern vor allem praktisch nichts gesagt. Und das habe ich eigentlich, diese Spannung war für mich das Dramatischste.
Und Sie haben dazu recherchiert. Darüber reden wir gleich nach der ersten Musik. SWR 2 Tandem. Zu Gast ist heute Abend die Schweizer Journalistin Sibylle Elam, die ihre jüdische Familien- und Flüchtlingsgeschichte recherchiert hat, nachdem sie mehrere Bündel Briefe in der Wohnung ihrer verstorbenen Eltern entdeckt hatte aus den Jahren 1938 bis 1942. Und die Briefe stammen vor allem von den Großeltern ihrer Mutter Trude, die sie großgezogen haben. Frau Elam, wie haben Sie beim Lesen dieser Briefe reagiert?
Nun, es war ja nicht so, dass ich die Briefe sofort lesen konnte. Die Briefe sind in Sütterlinschrift geschrieben und die konnte ich gar nicht lesen. Da habe ich da und dort was entziffert und dann habe ich es wieder weggelegt. Es war eine allmähliche Annäherung an die Briefe. Ich glaube, das hat etwa 2 Jahre gedauert, bis ich sie wirklich gelesen habe. Ich war dort auch noch berufstätig, hatte gar nicht so viel Zeit. Und ich habe einfach immer mehr gemerkt, da kommen Namen vor von Verwandten, von denen meine Mutter nie nichts gesagt hat. Kein Wort hat sie davon geredet. Und so hat es mich immer mehr interessiert, was denn wirklich dahinter steht.
Haben Sie dann Sütterlin gelernt? Oder ja, haben Sie sich übersetzen lassen?
Jemand hat mir 1-2 Briefe übersetzt, also hat mir gezeigt, wie man das liest. Dann habe ich mir diese Schrift, habe ich mir Auszüge gemacht von der Schrift, Alphabete, die kann man ja runterladen. Ja. Und das kommt dann, das ist wie mit einer sonstigen Handschrift, das kommt dann natürlich mit der Praxis, habe ich es immer besser lesen können. Und ich habe natürlich auch die Handschriften immer besser gekannt, des Großvaters, der Großmutter.
Mhm. Ich habe das Buch natürlich jetzt, oder Sie haben daraus ja auch ein Buch gemacht aus Ihrer Recherche. Das Buch heißt, es soll dort sehr gut sein. Wir werden darüber später noch sprechen. Aber ich habe die Briefe jetzt natürlich sofort lesen können, weil sie eben übersetzt waren und nicht mehr in Sütterlin geschrieben waren, und war doch stellenweise sehr erschüttert, obwohl so vieles gar nicht gesagt wurde. Sie haben es ja selber auch schon angedeutet. Warum trifft es einen doch so?
Es sind 2 Dinge, die mich besonders getroffen haben während der Lektüre. Das eine ist, dass nie was gesagt wird, über was passiert. Ja, die Großeltern werden entrechtet. Sie wohnen noch im eigenen Haus, das haben sie aber schon vorher verkauft. Wusste ich nicht. Meine Mutter hat immer gesagt, sie sind in ihrem Haus geblieben, bis sie ausziehen mussten, bis sie in ein Judenhaus mussten. Dazu kein Wort von all den Schwierigkeiten, die sie haben. Eine Stelle kommt vor, wo die Großmutter Decken kaufen geht. Sie bestellt sie, bezahlt sie und sie kriegt sie nicht. Mhm. Und das war ja klar. Mhm. Man hat sich gesagt, da wir passiert uns gar nicht. Ja, den müssen wir es bestimmt nicht liefern. Mhm. Aber sonst nichts, kein Wort. Zum Beispiel die jüdischen Feiertage sprechen die Großeltern immer an. Es waren keine religiösen Menschen, aber sie haben zum Beispiel Pesach oder Chanukka, so die jüdischen Feste, gleichzeitig wie Ostern oder Weihnachten, haben sie immer gefeiert. Die Zeiten haben sie angegeben. Pesach, das Karfreitagmorgen beginnt. Ja, sie waren ja so deutsch. Aber sie haben kein Wort dazu gesagt, dass es keine Synagoge mehr gibt, dass sie ja im 38 zerstört worden ist. Nichts, nichts, nichts davon, dass sie sich nicht mehr mit ihren jüdischen Bekannten dort in der Synagoge treffen konnten. Zu all diesen Entrechtungen, und es waren ja derer vieler ab 1935 und dann mit den Nürnberger Gesetzen, kein Wort dazu.
Wie erklären Sie sich das?
Ich kann es mir nicht erklären. Ich kann es mir nicht erklären. Ich weiß auch nicht. Ab Kriegsbeginn waren ja auch die Möglichkeiten zu telefonieren sehr eingeschränkt. Und ohnehin, meine Mutter hatte nie ein Telefon, aber sie haben schon miteinander telefoniert. Ich glaube aber einfach, sie wollten die Tochter, die Enkeltochter nicht beunruhigen. Sie haben sich immer noch in dieser Funktion der Erwachsenen gesehen, der Großeltern, die die Enkeltochter von Weite lenken müssen, erziehen müssen auch. Es sind ja ständig diese Ermahnungen da. Das fand ich eben das Zweite, dass sie so um die Enkeltochter sich sorgen. Das ist ein völlig falsches Bild natürlich von ihrer Enkeltochter und ihrem Leben in der Schweiz haben. Und dass sie das Gefühl haben, sie sind verpflichtet, weiterhin stark zu sein, um die Tochter, um die Enkeltochter nicht zu beunruhigen. Mhm. Das finde ich schon sehr erschütternd, inklusive dieses letzten Briefes, der ja den Namen des Buches, dem Buch gibt. Mhm. Ja.
Darüber werden wir gleich noch sprechen. Wir müssen an der Stelle vielleicht mal sagen, dass die Großeltern Eike und Fanny Morgenroth in Heilbronn gelebt haben, dass die Mutter Trude in Süddeutschland groß geworden ist und zu dem Zeitpunkt vor ihrer Flucht nach Zürich in Stuttgart an der Musikhochschule Gesang studiert hat, bis sie das nicht mehr konnte, eben weil sie Jüdin war. Das heißt, es ist das Schicksal einer süddeutschen jüdischen Familie, dass sie da recherchiert haben. Sie sind ja dann über die Familiengeschichte hinaus auch direkt, haben sie sich begeben in den regionalen und historischen Kontext. Sie haben versucht, es einzuordnen in die Zeitgeschichte, in die regionale historische.
Ja, das ist klar. Vor allem Einzelheiten wusste ich nicht. Meine Mutter hat zwar immer davon gesprochen, wie schlimm es war, dass ihre Großeltern deportiert waren. Ich wusste auch, dass sie in einem Judenhaus untergebracht waren, an der Allerheiligenstraße.
Was heißt Judenhaus?
Judenhaus, die noch Verbliebenen, die nicht schon weggegangen oder deportiert worden waren, die Juden wurden 1941 in eine Anzahl, ich glaube es waren etwa 14 oder 15 Judenhäuser in Heilbronn umgesiedelt. Die mussten dorthin, ja, da waren die Wohnungen, ich weiß nicht, die Leute mussten sich vielleicht enger zusammenrücken, die dort vorher wohnten, oder es waren Häuser, die jüdischen Familien gehörten, die Wohnungen waren zum Teil vielleicht schon leer, weil die Leute geflüchtet waren und die mussten dorthin und die waren natürlich nicht willkommen, ja. Mhm. Die Großeltern, die da aus dem eigenen Haus an diese Allerheiligenstraße zogen, die Hausbesitzerin, die hat sich nicht gefreut, als die gekommen sind. Mhm.
Aber ihre Mutter, das heißt die Enkelin von Fanny und Eike Morgenroth, die hat das nicht erfahren. Das haben sie ihr nicht geschrieben.
Doch, das haben sie geschrieben. Sie haben gesagt, wir hatten eine sehr schwere Zeit und wir wurden nicht sehr gut empfangen. Das steht in den Briefen. Mhm. Es steht aber auch noch etwas anderes. Ich habe mir immer versucht, den Alltag vorzustellen. Und die Großmutter Fanny schreibt an die Enkelin Trude, hätten wir, ich zitiere jetzt annähernd, ja, die Großmutter schreibt, hätten wir nicht so nette Nachbarn gehabt, ich wäre verrückt geworden. Die Nachbarn waren nicht Juden. Und das war für mich auch wichtig zu erfahren, dass es nicht so war, dass die Umgebung nur feindlich war. Offenbar gab es auch Menschen, die sie unterstützt haben.
Sind Sie auch nach Heilbronn gefahren, nach Stuttgart gefahren für diese Recherche?
In Stuttgart war ich nie. In Heilbronn war ich eigentlich schon, als ich das Buch mehr oder weniger abgeschlossen hatte, habe ich mir das doch mal noch angeschaut. In Heilbronn, in Künzelsau, wo ein Teil der Familie herkam. In Haigerloch, die Großeltern sind dann von Heilbronn aus nach Haigerloch umgesiedelt worden in Häuser bereits deportierter Juden. Das hätte ich mir nie vorstellen können, wie das war. Auch die sind ja südwärts deportiert worden. Warum das? Ich habe das auch nicht verstanden. Musste das recherchieren, habe mir auch diesen Ort angeschaut. Bisschen gespenstisch.
SWR 2 Tandem mit Sibylle Elam, die ihre jüdische Flüchtlings- und Familiengeschichte aufgeschrieben hat, recherchiert hat. Und ein Teil dieser Familie, ihre Mutter, kommt aus Süddeutschland. Ihre Mutter Trude ist dann als Gesangsstudentin nach Zürich gegangen, als sie in Stuttgart an der Musikhochschule nicht mehr weiter studieren konnte. Was wussten Sie jetzt in Ihrer Familie von Ihrer süddeutschen Familie? Was hat Ihre Mutter erzählt?
Meine Mutter hat immer vom Onkel David gesprochen. Der kam aus Alsbach, das ist an der Bergstraße. Onkel David, Tante Betty und die Tochter Frieda, von ihnen hat sie gesprochen. Sie hat nie gesagt, dass da noch viele andere Kinder waren. Sie hat nie von all den anderen Onkeln und Tanten gesprochen, die sie eigentlich in ihrer Jugend eng begleiteten und die in den Briefen alle vorkommen. Die meisten sind in die USA geflüchtet, rechtzeitig noch. In Chicago haben sie sich niedergelassen oder in New York. Ein Teil der Familie hat in Frankreich überlebt, aber meine Mutter hat sie alle nie erwähnt. Sie hat auch immer gesagt, es sind alle tot. Sie hat schon gesagt, der Onkel David, der ist sehr alt geworden in Chicago, aber dass der noch erreichbar gewesen wäre, hat sie nie gesagt. Und besonders erstaunlich für mich war, in den Briefen kommt auch eine Nichte Selma vor. Und diese Nichte Selma hat mit den Großeltern gelebt, nachdem meine Mutter nicht mehr dort war. Sie war schwachsinnig, also sie war geistig behindert und sie ist dann früher deportiert worden. Nie, auch nur ein einziges Wort hat meine Mutter von dieser Nichte gesprochen. Und die Nichte kommt in den Briefen vor. Sie war eine große Belastung für die Großeltern.
Und wie erklären Sie sich das, dass Ihre Mutter da über diese Familienmitglieder gar nicht sprechen wollte?
Das ist schwer zu sagen. Ich denke, der Hauptgrund waren sicher die Schuldgefühle, die sie hatte. Die Schuldgefühle, dass sie ihre Großeltern nicht in die Schweiz brachte oder die Schuldgefühle, dass sie selbst nicht in die USA emigrierte, weil das wünschten sich die Großeltern. Die Großeltern waren in ihrer Jugend, also in jungen Jahren haben sie in New York gelebt. Die Mutter meiner Mutter ist in New York auf die Welt gekommen und dort aufgewachsen. Sie wussten natürlich nicht, was kommt, ja. Und als sie es dann realisiert hat oder als klar wurde, dass das nur ein Ende mit Schrecken sein konnte, hatte sie bereits ein uneheliches Kind. Die Großeltern wussten nichts davon und auch der Weg in die USA wäre ihr versperrt gewesen. Ich denke, es waren Schuldgefühle, zweischneidig vielleicht. Zum einen, dass sie sie nicht gerettet hat, zum anderen, meine Mutter wollte in Zürich bleiben. Es hat ihr gefallen. Es hat ihr gefallen, weit entfernt von der Kontrolle der Eltern zu sein. Sie ist sehr behütet und eng umsorgt aufgewachsen. In Zürich war sie plötzlich allein. Sie war eine sehr künstlerische Natur. Sie hat ihre Unabhängigkeit genossen und die Vorstellung, ihre Großeltern wieder bei sich zu haben oder der Kontrolle der großen Familie in den USA ausgesetzt zu sein, das war ihr ein Schrecken. Mhm. Das wollte sie nicht.
Mhm. Und gleichzeitig hat sie ja über die Briefe die Dramatik der Situation der Großeltern gar nicht richtig begreifen können.
Nicht begreifen das können und man hat es ja auch nicht gewusst. Ich denke, als man es dann wusste, war es zu spät. Ich habe auch neben den Briefen der Großeltern Liebesbriefe meiner Eltern gefunden, als sie sich eben erst kennengelernt hatten.
Ihr Vater war aus Wien gekommen, aus der jüdischen
Gemeinde. Mein Vater war ein Flüchtling aus
Wien,
aus Österreich, nach der Annexion Österreichs in die Schweiz gekommen. Mein Vater war dann 1942 im Arbeitslager in der Schweiz. Dort hat er meine Mutter bereits gekannt. Sie waren neu verliebt und haben sich Briefe geschickt. Und in dieser Korrespondenz wird die Frage thematisiert, ob die Großeltern gefährdet sind oder nicht. Und da mein Vater schreibt dann meiner Mutter, du kleine Pessimistin, schau nur. Also offenbar hat sie Angst gehabt und er wiegelt ab. Sie haben es nicht realisiert, wie schlimm es steht. Mhm. In den Monaten, eigentlich als die Großeltern dann deportiert wurden.
Die Großeltern haben aber die Tatsache, dass ihre Enkelin Trude in Zürich sich verliebt hat und einen Mann fürs Leben gefunden hat, ja noch mitbekommen, realisiert. Das hat sie ihnen ja noch schreiben können.
Das hat sie ihnen noch schreiben können und da war sie froh. Das hat sie mir auch gesagt, dass die Großeltern noch den Segen für die Beziehung zu Alex geschickt haben. Alex, das war mein Vater.
Ja.
Die Briefe, die frühen Briefe dort, drängen sie immer meine Mutter. Find endlich mein Mann, die hat sich und einen, find mal endlich einen Mann, die hat sich unter die Haube gebracht, die aber vernünftig, sagen sie. Und als dann die Nachricht kommt, ich habe den Mann fürs Leben gefunden, sind sie sehr erleichtert. Die Großmutter schreibt, jetzt kann ich in Ruhe sterben.
Beide, also ihre Mutter Trude und Alex, ihr Vater, waren ja sehr arm. Sie waren Flüchtlinge, sie haben gelebt von den Spendengeldern Schweizer Juden quasi, die die Hilfsorganisationen verteilt haben. Haben Sie über diese schwierige finanzielle Anfangssituation gesprochen mit Ihnen?
Sie haben gesagt, dass es schwierig war, aber Sie haben keine Details gegeben, nie, nie. Sie haben immer gesagt, Sie sind der jüdischen Gemeinde, die wirklich die Flüchtlinge finanzieren musste. Bis 38, 39 ist das gegangen, nachher nicht mehr. Nachher hat die große Joint, heißt die Organisation, die große jüdische Organisation hat 2/3 der Kosten übernommen. Aber die jüdische Gemeinde hat 1/3 bezahlt für die Flüchtlinge und nicht die Schweiz. Ja. Mhm. Das war schon speziell. Das ist bis heute ein politisches Thema. Hat die jüdische Gemeinde das akzeptieren sollen, ja, dass sie für die Flüchtlinge aufkommen? Es waren Flüchtlinge. Es waren nicht nur Juden, es waren einfach auch Flüchtlinge. Für andere Flüchtlinge ist man aufgekommen. Aber die Juden mussten selbst für die Juden, die Jüdinnen sorgen. Und sie haben einfach immer gesagt, sie sind sehr dankbar, aber was es bedeutete, haben sie nie gesagt. Und ich habe die Akten einsehen können von der jüdischen Flüchtlingshilfe und es ist schon enorm, wie aufreibend so ein Alltag war, um was man sich alles kümmern musste. Und wie heute, ja, mein Vater wollte sich seine Schuhe neu sohlen lassen, ja, wollte, um anständig dastehen zu können, nicht abgetretene Schuhe haben zu können, das hat man dann bewilligt, aber natürlich mit dem Mahnfinger. Das ist jetzt für einmal und das nächste Mal, wir haben es notiert, Sie haben die Schuhe gesohlt gekriegt. Ja, das ist.
Das war für mich auch eine der großen Überraschungen, dass nicht die Schweizer Regierung für die Flüchtlinge gesorgt hat, sondern dass die jüdische Gemeinde für die Flüchtlinge gesorgt hat. Welche Überraschungen haben Sie erlebt bei der Recherche?
Das wusste ich schon. Politisch war ich informiert. Welche Überraschungen habe ich? Ja, eigentlich eine Überraschung nach der anderen. Das ist, wenn man ins Detail geht. Vielleicht habe ich aber am meisten Überraschungen erlebt bei der Geschichte meines Bruders, der als uneheliches Kind auf die Welt kam. Meine Mutter wollte den Namen des Vaters nicht sagen, weil sie stand nicht mehr in einer engen Beziehung zu ihm. Und wenn nicht der Schwiegersohn ihres Gesangslehrers da eingegriffen hätte, wäre sie deportiert worden. Sie wollte es nicht sagen, es war ja nicht bewusst, dass sie damit ihr Leben gefährdete. Die großen Überraschungen habe ich auch erlebt in diesen Berichten des Sozialamts. Also die Vormundschaftsbehörde musste regelmäßig bei der Familie vorbeigehen. Zuerst war mein Bruder im Kinderheim, da gibt's diese Rapporte und nachher, als das dann schon nach dem Krieg oder nein, ab 1942, ab 1943 ist mein Bruder mit den Eltern zu Hause. Und diese detaillierten Berichte, was für eine Armut das war, was für eine Bedürftigkeit, das war eine große Überraschung. Vielleicht keine Überraschung, eine schöne Überraschung war, wie stolz meine Eltern trotzdem geblieben sind. Sie haben gewusst, dass sie das brauchen, diese Unterstützung, aber sie haben sich nie erniedrigt. Sie haben immer optimistisch, positiv und freundlich geantwortet und agiert. Sie haben sich nicht gehen lassen. Das hat mir sehr gefallen und ich glaube, daher oder aus dieser Zeit kommt auch die Kraft, die sie hatten, überhaupt im Leben. Sie waren sehr aufrechte Menschen.
SWR 2 Tandem mit Sibylle Elam, die eine Familiengeschichte von Flucht, Vernichtung und Ankunft geschrieben hat. Ein Buch mit dem Titel »Es soll dort sehr gut sein«. Frau Elam, Ihr Vater ist aus Wien nach Zürich gekommen als Flüchtling, zusammen mit der Schwester und der Mutter. Oder wie ging das damals?
Mein Vater ist zuerst aus Wien geflüchtet. Es war die Zeit, als junge Juden nach der Annexion in der Stadt gejagt wurden, von Zeit zu Zeit. Also neben all den anderen Erniedrigungen, die an der Tagesordnung waren. Und er hat sich sehr überstürzt zur Flucht entschlossen, hat dann einen Umweg gemacht über Rijeka. Das hieß damals Fiume, das ist heute Rijeka in Kroatien. Dort hatte er einen Onkel, das war der Bruder seiner Mutter Reisel. Dort konnte er aber dann auch nicht mehr bleiben und so ist er dann über Chiasso in die Schweiz gekommen. Mhm. Er hat sich in Zürich dann bei der Flüchtlingshilfe gemeldet. Seine Mutter, zwei der Schwestern und ein Schwiegersohn sind fast gleichzeitig oder gleich nachher von Wien aus über Konstanz Richtung Schaffhausen dann in die Schweiz gelangt.
Und die Schweizer Behörden haben aber viel Druck ausgeübt, dass die jüdischen Ankömmlinge, Flüchtlinge gefälligst weiterreisen sollen und das nicht als ihren Aufenthaltsort oder längeren Aufenthaltsort betrachten sollen.
Gewiss nicht. Die sollten nicht da bleiben. Sie wurden, das hieß Weiterwanderung, ja. Sie hatten alles zu tun, um ihre Weiterwanderung zu beschleunigen. Aber man hat zumindest, was meine Familie anbelangt, die 1938 in die Schweiz gekommen ist, man hat sie nicht ausgewiesen. Später wurden ja die Leute auch an der Grenze zurückgewiesen. Es gab die Visumspflicht. Praktisch niemand konnte oder keine Juden und Jüdinnen konnten mit einem Visum einreisen. Man weiß heute, 16.000 wurden zurückgewiesen. Und sie haben sich auch bemüht. Mein Vater hat versucht, nach England zu kommen, nach Südamerika, hat überall Gesuche gemacht, konnte nicht gehen. Er ist in Budapest geboren. Das heißt, für ihn galt bezüglich der USA die ungarische Quote. So hieß das. Es gab Quoten nach Geburtsländern. Und dort hatte er auch keine Chance hinzukommen. Und ja, er hatte eigentlich auch kein Interesse, aber er musste das versuchen. Meine Mutter wurde nicht gedrängt zum Weiterreisen. Zum einen ist sie als Studentin gekommen. Ich habe nicht herausfinden können, wie lange ihr Status der einer Studentin und nicht der eines Flüchtlings war. Und später hatte sie dann, ab 41 hatte sie ein Kind mit einem Schweizer Vater. Das hat sie sicher auch vor der Ausweisung bewahrt. Zumindest hat sich auch die Vormundschaftsbehörde stark dafür eingesetzt, dass sie bleiben konnte.
Ihre Eltern haben das Problem, kann man sagen, ausgesessen.
Sie haben das Problem ausgesessen, ja. Mhm. Aber es war nicht einfach. Nur schon eine Heiratserlaubnis zu bekommen, war sehr schwierig. Das war unglaublich.
Sie haben ein Jahr gebraucht, bis Sie endlich heiraten konnten.
Ja, und Sie hatten die Papiere, an dem ist es nicht gelegen. Aber die Schweiz war einfach nicht interessiert daran, dass es den Flüchtlingen zu wohl ist, dass die, Gott behüte, noch viele Kinder in die Welt stellen sollten.
Mhm. Sie sind dann 1947 geboren. Haben Sie, damals war noch nicht klar, können wir bleiben, können wir nicht bleiben, haben Sie diese Unsicherheit gespürt als Kind? Haben Sie davon was mitbekommen?
Von dem habe ich gar nichts mitbekommen. Ich bin eigentlich noch als Flüchtling auf die Welt gekommen, anerkannt von der UNO als Flüchtling. Wir waren dann plötzlich drei Flüchtlinge und wie es in den Papieren der Fremdenpolizei hieß, die haben der Vormundschaftsbehörde gesagt, wegen des Schweizer, eines Schweizer Bürgers, das war mein Bruder, wegen eines Schweizer Bürgers sollen drei Flüchtlinge in der Schweiz bleiben können. Das geht eigentlich nicht. Die müssen ihre Bemühungen verstärken. Haben sie aber, glaube ich, nicht gemacht. Haben sie nicht gemacht. Die haben das einfach ausgesessen und es galt bis 1947 ein Erwerbsverbot für Flüchtlinge. Mein Vater hat schon ein bisschen gearbeitet, hat begonnen, einen Textilbetrieb aufzubauen. Das war nicht erlaubt eigentlich. Die Fremdenpolizei hat das gewusst. Er hat einfach unbeirrt weitergemacht. Und ich habe das nicht gewusst. Ich habe das wirklich nicht gewusst. Wir waren staatenlos. Das war ja für mich kein Begriff. Als ich, glaube, in der zweiten Primarklasse war, haben wir wieder das österreichische Bürgerrecht gekriegt.
Weil mein Vater aus Wien gekommen war.
Ich erinnere mich nur noch, ich habe auch heute noch das Schulzeugnis, dass die Lehrerin das Zeugnis nahm und staatenlos durchstrich und Österreich schrieb. Es war auch zu Hause, da war nichts Besonderes. Nein, wir waren da und ich glaube, meine Eltern haben eine gewisse Selbstsicherheit ausgestrahlt. Ich habe nach der Publikation des Buches Nachbarn getroffen, Schweizer Nachbarn, er ist ein angesehener Arzt geworden und ich habe ihn gefragt, wir waren sehr befreundet als kleine Kinder und ich habe ihn gefragt, wie hast du uns wahrgenommen? Und er hatte das Gefühl, wir seien sehr etablierte Menschen, weil mein Vater diesen kleinen Textilbetrieb hatte.
Also gelungene Integration, würde man heute sagen.
Ich denke, das war so. Ja, das war eine gelungene Integration, aber natürlich einfach dadurch, dass sie das Drängen weiter zu wandern, in Anführungszeichen, ignoriert haben. Sie wollten bleiben, es gefiel ihnen da.
Und Sie haben von diesen auch dramatischen Familiengründungen und auch den furchtbaren Erfahrungen, die Ihre Urgroßeltern ja gemacht haben, also ihren Tod, ihre Deportation, das hat Sie als Kind gar nicht beeinflusst?
Das kann man nicht sagen. Ich wusste, dass die Großeltern gestorben waren, umgekommen waren, ermordet worden waren. Das war so. Das wurde nicht verschwiegen. Auch der Bruder meines Vaters, dessen Frau, sein Sohn, der Großvater, der Vater meines Vaters, das war alles bekannt. Über das hat man nicht geschwiegen, aber man hat es ausgesprochen, ohne ins Detail zu gehen. Meine Eltern haben immer gesagt, sie wissen von der Deportation, aber sie wissen nicht, was dann aus ihnen geworden ist. Nun, sie wissen natürlich, dass sie tot sind. Sie wussten, dass sie umgebracht worden sind. Aber wann oder wie, wussten sie nicht. Sie wussten auch, dass sie nach Theresienstadt deportiert wurden. Das ist ja eben der Titel dieses Buches. Ja. Es soll dort sehr schön sein oder es soll dort sehr gut sein. Der Großvater schreibt der Enkelin, ich habe heute nicht so gute Nachrichten, wir kommen nach Theresienstadt, aber eben, es soll dort sehr gut sein.
Ist er da irgendwie der Nazi-Propaganda erlegen oder warum hat er das so formuliert?
Das ist eine gute Frage. Der Historiker Stefan Mechler beantwortet sie oder versucht, diese Frage zu beantworten im Nachwort zu meinem Buch. Und er sagt, es gab die Gräuelmärchen, die ja keine Gräuelmärchen waren. Ich denke, das haben die Leute auch nicht, die Großeltern auch nicht unbedingt für bare Münze genommen. Aber dass es dort so gut sein soll, wie die Propaganda weismachen wollte, das haben sie sicher auch nicht geglaubt. Ich denke, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen.
Die Nazis haben ja da ganz systematische Verwirrpolitik, Informationspolitik betrieben. Die haben ja gesagt, nehmt eine Schaufel mit, nehmt zwei Matratzen mit, eine Spedition wird dann auch Sachen nachliefern, wenn ihr was aufgebt. Meinen Sie, Ihre Urgroßeltern haben das glauben können?
Ich denke, als die Nichte deportiert wurde, da haben sie es noch geglaubt. Stelle ich mir vor, sie wussten noch nicht, ich glaube, das Ausmaß war ihnen damals noch nicht bewusst. Man hat ihnen ja gesagt, ihr werdet euren Fähigkeiten entsprechend beschäftigt. Ja, der Wunsch ist natürlich hier steht vor der Überlegung oder vor der Überzeugung, dass es nicht so schlimm ist, wie man sich vorstellte.
Und die Hoffnung.
Die Großmutter war ja schon so krank. Sie ist ja dann auch bald in Theresienstadt gestorben.
Drei Wochen später.
Der Großvater ist, was ja fürchterlich ist, dann von dort noch nach Riga transportiert worden. Ich weiß nicht genau, wann er gestorben ist. Ich will es auch nicht wissen. Ich hoffe manchmal, vielleicht hat sein Herz irgendwann einfach aufgehört zu schlagen. Man weiß das ja nicht. Was meine Eltern wissen konnten, das weiß ich nicht. Meine Mutter hat lebenslang an depressiven Verstimmungen gelitten. Und das habe ich gespürt und ich habe das immer mit dieser Vergangenheit in Verbindung gebracht. Aber zum Beispiel, dass der Bruder meines Vaters so elendiglich ums Leben kam, das wusste ich nicht. Ich wusste einfach, dass er aus Belgien deportiert wurde. Aber ich glaube, ich habe mir das auch nie so genau vorgestellt.
Die Schweizer Journalistin Sibylle Elam hat ihre Familiengeschichte recherchiert und in einem Buch niedergeschrieben. Es soll dort sehr gut sein. Ein Zitat aus dem Brief ihres Urgroßvaters Eike Morgenroth. Es geht in dieser Familiengeschichte um Flucht, Vernichtung und Ankunft. Frau Elam, Sie haben selbst drei Kinder. Haben die nach Ihren jüdischen Vorfahren und Familienmitgliedern gefragt?
Ja. Die interessiert das sehr. Die interessiert das sehr und die haben auch gemerkt, wie viele Lücken es gibt in unserer Geschichte. Die hat das sehr interessiert. Ich habe eine größere Fassung des Buches geschrieben, nur für den familieninternen Gebrauch, in Anführungszeichen, und die waren froh drum, ja.
Wie war denn diese Arbeit für Sie? Ist das eine 5 Jahre, glaube ich, haben Sie dran gearbeitet. War das anstrengend? War das erleichternd, auch die Familiengeschichte in einem größeren historischen Kontext zu sehen?
Das war beides. Das war anstrengend und natürlich manchmal auch erschütternd, hat mich weit bis in die Träume hinein verfolgt. Es hatte aber auch etwas Befreiendes, endlich zu wissen, was genau war, soviel ich das herausfinden konnte, wie es war, auch zu verstehen, warum ich immer das Gefühl hatte, dass der Boden unter meinen Füßen nicht ganz fest ist. Ich finde, es war eine gute Zeit. Es kommt natürlich dazu, als Journalistin recherchiere ich auch gerne oder habe ich immer gerne recherchiert. Das heißt, die Recherchierarbeit, der nicht persönliche Teil, war auch für mich vor allem historisch bereichernd. Der persönliche Teil war sowohl befreiend wie erschütternd.
Mhm. Haben sich Ihre Kinder jetzt zu diesem Buch geäußert? Sie haben es Ihnen ja auch gewidmet.
Ja, ich habe es ihnen gewidmet, weil sie schon während des Prozesses des Schreibens, einer ersten großen Fassung, die ich nur für die Familie machen wollte, mich immer begleitet haben und Teil um Teil, ich hatte einen sehr kleinen, klaren Schreibplan, 4 Teile, und jeden Teil haben sie alle gelesen und sie waren sehr interessiert und haben auch Fragen gestellt, die mich wieder weitergebracht haben.
Doch. Und wenn wir jetzt in die andere Richtung schauen, auf Ihre Eltern, hat es Ihr Verhältnis zu Ihren Eltern verändert?
Ja, das ist eine schwierige Frage, weil ich weiß nicht, ob ich das Buch geschrieben hätte, wären meine Eltern noch am Leben gewesen. Das war so ein heikles Thema. Vor allem mit meiner Mutter. Bei meinem Vater hatte ich ja immer das Gefühl, man kann mit Leichtigkeit darüber sprechen. Ich wusste nicht, was er auch alles verschweigt. Meine Mutter, das war so heikel, darüber zu reden. Das hat sie immer so erschüttert. Ich glaube, ich hätte es nicht gewagt. Ich hätte es nicht ausgehalten, sie zu sehen, wenn ich sie mit Details konfrontiert hätte.
War es mit dem Vater leichter, weil er eine fröhlichere Natur war oder weil er selbstverständlich sehr viel mehr über seine Familie gesprochen hat? Oder was hat das leichter oder hätte das leichter gemacht?
Was es leichter gemacht hätte und hat, mein Vater war in eine große Familie eingebettet und die Familie, die hat mich ein Leben lang eigentlich bis heute begleitet und in der Familie ist wahnsinnig viel gesprochen worden, sehr viel über die Zeit in Wien, als sie Kinder waren, gesprochen worden, auch über die Zeit der Flucht. Aber über die Verluste, über die Schmerzen wurde schlussendlich sehr wenig gesagt. Ich habe gemerkt, wenn die Rede auf den Bruder meines Vaters kam und seine Familie, die umgekommen sind, wurde die Stimmung seltsam und es wurde wenig gesagt. Zu meinem großen Erstaunen habe ich herausgefunden, dass dieser Bruder bis Ende des Krieges, der Bruder, der immer so als ein schwächlicher Mensch beschrieben wurde, überlebt hat. Vielleicht haben sie es gewusst, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, da gab es schon heikle Fragen. Ich habe es aber nicht realisiert, weil es so eine fröhliche, enge und gesprächsfreudige Familie war.
Mhm. Interessant an Ihrer historischen Recherche sind ja auch die Parallelen zu heute. Also auch in der Schweiz wurde gesagt, das Boot ist voll und wurden solche Angstvisionen ausgedrückt, obwohl gerade mal 9000 Flüchtlinge angekommen waren. War auch damals schon sehr schnell von Überfremdung die Rede. Warum ist das eigentlich so?
Ja, das ist ja in Deutschland nicht viel anders.
Ja.
Das ist überall. Und ich denke, das war auch einer der Gründe, die mich motiviert haben, das Buch zu schreiben. Ich habe die Parallelen gesehen. Das ist ja bis heute nicht anders, diese sogenannten Toleranzbewilligungen. Ja, die Flüchtlinge, die sollen sich ja nicht zu heimisch fühlen. Die sollen weitergehen, wann immer möglich. Und dieser große Unterschied auch, der gemacht wurde, der fällt mir heute auch auf. Als ich ein Kind war und dann später eine junge Frau, kamen zuerst die Flüchtlinge aus Ungarn, dann die Flüchtlinge aus der Tschechei, aus der Tschechoslowakei. Die waren sehr willkommen. Das waren Flüchtlinge vor dem Kommunismus. Die hat man willkommen geheißen, hat man unterstützt. Die Juden früher, die galten, das kommt in den offiziellen Papieren vor, als wesensfremde Elemente, die nie richtig integriert werden können. So war die Meinung. Das ist heute wie, das fällt mir auf, mit den muslimischen Flüchtlingen. Mhm. Die werden auch als wesensfremd bezeichnet. Man hat Angst, die könnten die Scharia einführen, die Vielehe, ich weiß nicht was. Ich sehe die Parallelen und auch dieser unglaubliche Druck, dass sie immer nur für ein halbes Jahr die Toleranzbewilligung kriegen. Das ist ja hier auch nicht anders. Sie sollen sich nicht wohlfühlen, sie sollen gehen. Dort, wo ich wohne, in dieser Ortschaft, hat es viele Flüchtlinge aus Eritrea. Die haben viele Kinder, die Frauen. Das wird nicht gern gesehen.
Mhm. Sie wohnen in der Nähe von Zürich,
in einer kleinen Ortschaft, ja.
Ja. Mhm. Sehen denn die Menschen einfach nicht die Not? Also zum Beispiel auch in ihrem kleinen Ort in der Schweiz, wenn sie die Frauen aus Eritrea anschauen?
Also ich möchte meinen Ort nicht schlecht reden. Ja. Es gibt viele Leute, die auch diese Flüchtlinge unterstützen. Insgesamt werden sie recht gut aufgenommen. Sie sehen die Not, aber sie sehen nicht ein, warum sie dafür verantwortlich sind, denke ich. Das Mitgefühl ist da, aber sehr schnell fühlen sich die Menschen in ihrem Wohlstand und in ihren Werten bedroht.
Vielen Dank, Frau Elam, dass Sie gekommen sind ins Studio. Ich wünsche Ihnen viele Leserinnen und Leser für Ihr Buch, vor allen Dingen auch aus dem süddeutschen Raum. Es soll dort sehr gut sein, heißt das Buch. Eine Familiengeschichte von Flucht, Vernichtung und Ankunft. Und es ist gerade im Rotpunkt Verlag erschienen. Dankeschön, Frau Elam. Die Redaktion dieser Sendung hatte Nadja Ode. Die Musik hat Bettina Stender zusammengestellt. Und am Mikrofon verabschiedet sich Elinor Krogmann. Nach der nächsten Musik gibt es Lesenswert, die Buchkritik. Einen schönen Abend noch.